möchte auch ganz herzlich begrüßen an jeden, der da ist, zu diesem Gottesdienst. Und Gott möchte uns gemeinsam segnen. Wir haben hier die Aussage von dem Herrn Jesus. Und dies wäre uns so wertvoll. Ich bin gekommen, dass ihr Leben und nicht nur Leben, sondern volle Genüge haben sollt. Etwas ganz Besonderes, was wir gut gebrauchen, immer wieder gut gebrauchen können im Leben. Gestern Nachmittag haben wir gehört, dass das Christenleben auch voller Versuchung ist. Probleme, die auftauchen, die da kommen. Und der Bruder hat versucht, uns zu zeigen, die Merkmale oder auch die Handschrift von Feind und von Gott. Wenn wir Menschen uns befinden in solchen Versuchungen, ist man auf der Suche. Man möchte Antwort finden, man möchte zum Sieg kommen. Man möchte Gott mehr erleben, damit man sieghaft bleibt. Wie wir schon abends gehört haben, es weckt sich Verlangen, es weckt sich ein Durst, ein Suchen in der Seele. Ich erwähne das immer wieder, dass man sollte sich nicht vorstellen, dass das christliche Leben so ein Schweben auf den Wolken ist. Immer oben über alles. Nein, keinem Fall. Es kommen Probleme, es kommen Versuchungen und es kommen auch Fragen. Manches Mal kriegt man irgendwie keine Antwort auf die Fragen, die da kommen. In Gesprächen mit den Geschwistern habe ich festgestellt, dass viele von uns mit der Frage des tausendjährigen Reichs beschäftigen. Oder die Fragen aufkommen. Allgemein wissen die Geschwister, dass es kein tausendjähriges Reich gibt oder geben sollte. Doch Erklärung dazu geben, bei denen, die versuchen zu beweisen, kann man nicht. In Gesprächen habe ich festgestellt, dass man nur so, man vertraut diesem, dass es kein tausendjähriges Reich geben wird, aber man hat die Kenntnis nicht. Man kann nicht beweisen, man für sich selbst sogar nicht. Ist auch gar nicht so einfach, weil man versucht, diese Theorie mit Offenbarung zu verbinden. Dazu kommen andere Gedanken, zum Beispiel mit dem Chip, so verbreitete Theorie, die heute so im Lauf ist, das Mahlzeichen, das gesetzt wird allen Menschen und so weiter. Und das verbindet man auch mit der Offenbarung. So hat mir Gott das aufs Herz gelegt, sich mit diesen Gedanken zu beschäftigen. Es erfordert sehr viel Aufmerksamkeit und aus dem Grund seid aufmerksam. Versucht zu folgen den Gedanken, nicht abreißen, damit ihr es auch versteht. Es wird an die Symbole kommen. In der Einleitung haben wir schon was gelesen. Einiges kennen wir da schon, aber einiges vielleicht doch nicht. Und ich möchte erst eine Schriftstelle lesen, auf die man sich stützen tut, dass dies von tausendjährigen Reich die Rede ist. Und ob man da recht hat oder nicht, wir werden es sehen. Offenbarung Kapitel 20, wir lesen hier von Anfang. 6 Verse. Also Offenbarung Kapitel 20, Abvers 1. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der Teufel und Satan, und band ihm 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführe, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Und danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf. Und ihnen wurde das Gericht gegeben. Und die Seelen derer, die enthauptet waren um das Zeugnis des Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier noch sein Bild und nicht angenommen hatten das Malzeichen an ihrer Stirn und auf ihrer Hand, diese lebten, regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Also was man sich hier stützen tut, meistens auf Vers 4, dass hier gesagt worden ist, ja, und die Enthauptete, sie lebten, manche Übersetzungen sagen, sie lebten wieder auf. Meine Übersetzung sagt das nicht. Prüft das, was bei euch steht. Bei mir steht es, sie lebten und regierten. Daraus kann man entnehmen, das ist jenseits, weil sie enthauptet worden sind. Wenn man aber hinzufügt, sie lebten wieder auf und regierten, dann kann man annehmen, dass es hier auf Erden gewesen ist. Man kann darüber diskutieren. Doch was sagt das Wort? Erstmal von Offenbarung 20. Die was schon gelesen haben und vielleicht auch Erklärung gehört haben oder auch Erklärung gelesen haben von Bruder Smith, und die haben Ahnung und wissen, dass die Offenbarung serienweise läuft. Und diese Serien, die nehmen zum Beispiel einen Anfang von Kommen Christi, also auf Erden, und gehen bis zu Ende so durch. Und dann zweites, dritte und immer so verschiedene Seiten. Offenbarung 20 ist einer der letzten Serien. Alles führt hier dazu, und dann lesen wir von Endgericht. Ab Vers 7 beginnt das Endgericht. Kurze Zusammenfassung des Ganzen zum Gericht. Hier, mehr ist hier nicht. Das, was wir hier lesen, ist viel zu wenig, um zu verstehen, was eigentlich hier gemeint ist. Wir müssen eine andere Serie vornehmen, um die Einzelheiten und die Begleitsymbole zu beachten, und dann kommen wir auf Näheres heraus. Bevor wir aber zu der Offenbarung kommen können, müssen wir einiges beachten. Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel. Ist so gut so. Die ganzen Symbole, die beispielhaft vergleichbar zu uns reden in der Bibel, die sind hier in der Offenbarung zusammengefasst. Es ist gut so, dass das letzte Buch ist und dass man davon Brauch machen kann. Selbst die Bibel, die ist ein Buch der Vergleiche. Wir lesen davon immer wieder. Irgendwo, wenn wir lesen, wenn wir aufmerksam sind, dann sehen wir, dass immer ein Vergleich dazu genommen wird. Zum Beispiel, wir lesen etwas, Apostelgeschichte 14, ein Vers, nämlich 27. Apostelgeschichte 14, 27. Da sie aber hinkamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündigten, wie viel Gott mit ihnen getan hatte, und wie er den Heiden hätte die Tür des Glaubens aufgetan. die Tür. Ist doch schon ein Vergleich. Ja? Ist nicht buchstäblich zu nehmen, aber wir verstehen, was gemeint ist. Dass eine Tür sich öffnet und mit einmal die Heiden das Evangelium verstehen können, annehmen und selig werden. Eine Tür hat sich aufgetan. Aber wir wissen, wo eine Tür zu ist, muss ein Schlüssel her. Ohne Schlüssel geht es nicht. Und da einer der Schlüssel, noch eine Schriftstelle, in Matthäus 16, Vers 19. Hier redet Jesus von Petrus. Matthäus 16, Vers 19. Und ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel los sein. Schlüssel. Man kann es nicht buchstäblich nehmen, wir verstehen, ja? Es ist gemeint der Schlüssel des Evangeliums. Also, Petrus repräsentiert hier jeden Prediger, der recht die Wege Gottes lehrt aus der Bibel. Offenbar ist, dass auch Paulus besaß diesen Schlüssel, um aufzuschließen und zuzuschließen, die das Evangelium nicht annehmen. Selbstverständlich. Da klappt sich die Türe zu, zum Himmel. Die Offenbarung zu verstehen. Sie erscheint uns manches Mal als eine geschlossene Tür, die geöffnet werden muss. Und den Schlüssel müssen wir haben. Der Schlüssel ist die symbolische Sprache. Wenn man versucht, in der Offenbarung ein Bild symbolisch zu nehmen und das andere Bild buchstäblich zu nehmen, sind wir in der Gefahr, in der Irre zu gehen und das falsch auszulegen. Also die Offenbarung, die hat eine ganz bestimmte Ordnung von Gott festgelegt und auf die muss man sehr achten. Wenn man nicht achtet auf diese Sprache und versucht, sich dran zu halten, kann man es nicht recht auslegen. Also diese symbolische Sprache, das ist der Schlüssel. Jetzt kommen wir zum Kapitel 12, das in Einleitung gelesen worden ist. Und hier finden wir eigentlich die Aufklärung zu Kapitel 20. Hier sind so manche Symbole gebraucht, die wir verstehen können. Und es wird uns leiten zu einer Antwort für das, was wir in Offenbarung 20 gelesen haben. Also sofort im ersten Vers lesen wir vor großen Zeichen im Himmel eine Frau mit der Sonne bekleidet. Und dann später lesen wir von Drachen, der eben diese Frau verfolgte. Symbolsprache, eine Frau. Eigentlich selbst die Bibel gibt uns eine Antwort, was das sein kann. In der Bibel ist nicht einmal gesprochen von der Braut Christi, von der Frau Christi. Ja, dann sofort können wir merken, dass dies die Gemeinde ist, gemeint hier. Also symbolische Sprache hier anwenden. Die Frau, die hier erscheint, die ist reiner Natur. Also noch eins dazu, wenn wir die Offenbarung lesen, hat es so eine Ordnung. Alles, was lebt, tut eine Religion darstellen. Reine Religion, unreine Religion oder falsche. Damit wir hier Bestätigung finden, können wir rüberblättern zu Kapitel 17 und gleich den ersten Vers lesen. Gleich ersten Vers. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schallen hatten, redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die Hure, die an vielen Wassern sitzt. Seht ihr auch eine Frau, aber unreiner Natur, und es zeigt eine falsche Religion. Gehen darüber nicht mehr ein, es muss viel Zeit sein, aber um das zu erklären, wir kommen zurück zu Kapitel 12. Was unseren Gedanken auch noch bestätigen tut, wir finden hier, dass sie mit der Sonne umkleidet war. So könnte man sagen, mit Christus und seine Auswirkungen, sein Heil, was da gebracht ist. Ja? Und prophetisch durch den Prophet Maleachi ist das so ausgesprochen worden, so auf die Zeit Christi, dass da kommen wird. Wer nachschlagen will, Maleachi Kapitel 4, Vers 2, dort ist das gesagt: Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Also, in vorausgesagt, und wir sehen auch hier, wird angewendet die Symbolsprache, die wir in der Offenbarung zusammenfinden können. Und so findet sich eins mit dem anderen, Heil für Seele und Leib, das da gebracht worden ist durch Christus. Also erste Gemeinde, noch was Bestätigendes, die 12 Sterne, die jetzt über das Haupt der Gemeinde sind. Wir können klar verstehen, dass dies auf die Apostel der Hinweis gegeben wird. Ja? Da brauchen wir nicht groß Rätsel, denn die Offenbarung tut es für sich selbst bestätigen. Also wer noch auch nachschlagen will, Offenbarung Kapitel 1, der letzte Vers, hier die Aufklärung. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und die 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden, ist gemeint die Älteste. Ja, und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind 7 Gemeinden. Also hier werden auch die Ältesten mit Sternen symbolisch also bezeichnet und auch genannt als Engel. Das finden wir auch, behalten wir das so im Hintergrund, bevor wir auf Weiteres kommen. So haben wir langsam das Bild hier vor uns, ja. Und dann lesen wir, dass sie war schwanger und schrie in Kindesnöten. Also es heißt, dass die erste Gemeinde unter sehr, sehr schwierigen Umständen das Evangelium verkündigt hat. Unter viel Schmerzen, unter viel Verfolgung. Viele wurden getötet, umgebracht, den Tieren vorgeworfen. Was weiß ich alles, die erste Zeit gekommen ist. Ja? Also symbolisch bedeutet das, also, dass sie war schwanger und mit viel Schmerzen also zur Geburt kam. Dieses Bild, das weist uns hin, also auf die Gemeinde, die tätig war. Und die erste Zeit hat sich ja der Christenheit vermehrt. Je mehr wurden umgebracht, je mehr waren auch Christen da. So ist es gegangen, der Zug des Evangeliums. Es ist vorwärts gegangen. Nun, wenn wir die erste Gemeinde so kurz betrachtet haben, dann fragt sich, wer hat die Gemeinde verfolgt, die erste Zeit. Wir brauchen auch nicht viel rätseln, wenn wir nur denken an Kaiser Nero, der viel Christen umgebracht hat. Also da kommen wir auf das Römische Reich, ja, dass sie eben die Gemeinde verfolgt haben. Und hier kommt der Drache. Also wir finden den Drachen, wo er hingehört. Hier haben wir gelesen, Vers 3, nochmal. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer, feuerroter Drache. Der hatte 7 Häupter und 10 Hörner auf seinen Häuptern, 7 Kronen. Also der Drache. 7 Häupter, 7 Regierungsformen, die sich im römischen Reich abwechselnd geändert haben. 7 Reiche, also 7 Reiche, oder Hörner ist hier gesagt, Horn ist immer ein Symbol der Macht. Mit dem Horn versucht man sich durchzusetzen, der herrscht. Wenn man nur denkt aus der tierischen Welt, wird uns klar, werden da behauptet, der Horn behauptet seine Macht. Und diese 10 Reiche, oder die haben sich abwechselnd auch behauptet im Römischen Reich, also als vorführend oder führend. So können wir kurz den Drachen sehen. Nun, Drache, warum eigentlich dieses Bild von Drachen? Weil wir wissen, dass die Heiden die Meergötterei hatten. Und hier hast du den Drachen mit 7 Häuptern. Es kommt alles von einem, doch 7 Häupter, 7 Götter, so gesehen. Also hier versucht Gott Johannes fortzuführen und zu zeigen, den Drachen. Man muss sagen, dass die Vorstellung der Heiden immer so war. Von früher her, wenn man also die Geschichte liest, dann findet man, ihre Vorstellung war, also, dass Gott ein Drache ist mit vielen Behauptungen, mit vielen Göttern und so weiter. Und es wird auch bis heute in manchen Ländern auf Fahnen oder Wappen geführt. Das können wir auch so sehen, dass von wo das herkommt. Und die Menschen, die glaubten an alles Mögliche, sie haben verschiedene Okkulte geführt und was weiß ich alles, ja, aber nur nicht an lebendigen Gott. Viele Götter, bald so ein Gott, bald so ein Gott, nur nicht wahren Gott anerkennen. Und so bezeichnet sich also der Drache, wenn man das so aussprechen kann, Unglaube an lebendigen Gott im Inneren gesehen. Und dass hinter diesem allem selbst der Teufel ist, ist doch klar. Hier wird es deutlich gesagt davon, ja, dass er dabei ist. Und dieser verfolgte also die Gemeinde, die erste Gemeinde, und es war sehr ein harter Kampf gewesen. Sehr harter Kampf. Das Evangelium ging weiter und hat viel Widerstand gehabt. In den ersten 300 Jahren waren 10 sehr große Verfolgungen über die Christen ausgebrochen. Also in den ersten 300 Jahren. Also das war ein harter, harter, sehr harter Kampf gewesen. Dieser Kampf, der wird beschrieben hier im 12. Kapitel ab Vers 7. Wir haben davon gelesen, aber wir lesen nochmal. Hier ist der Kampf. Und es erhob sich ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht. Auch wurde ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der Drache, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder hinausgeworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und jetzt Aufklärung. Und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Weißt ihr, wenn so ein Stück der Symbole geht, kommt nicht selten in der Offenbarung kurze Aufklärung. Also wir kennen an, um was es geht. Wir haben den Kampf gesehen und dass der Drache nicht bestanden hat. Er wurde niedergeworfen und besiegt. Also das Evangelium, das siegte und ist vorwärts gegangen. Nun vielleicht ein bisschen Aufklärung über die Symbole, die wir hier in diesem Kampf gesehen haben. Hier finden wir, dass die Michael und die Engel, Die Aufklärung von den Engeln haben wir schon gelesen, ja? Das waren die Predigerschaft oder auch jedes Zeugnis, das gesagt wurde, war für das Evangelium aufklärend und so weiter. Wir können verstehen, ja? Manche wollen sagen, dass Michael war selbst Christus gewesen, ist es aber nicht. Mit Michael will es die Größe des Kampfes zeigen, nicht mehr, denn er ist auch ein Symbol und Christus erscheint immer persönlich, kann man nicht so dazu nehmen, nur die Größe des Kampfes. Weiter, dass der Drachen haben wir auch gesehen, was es ist, dass dieser Kampf hier so gewesen ist, ja, und dass es jetzt der Himmel, was könnte der Himmel sein? Es ist sehr oft von Himmel geschrieben und hier in diesem Fall bedeutet das die Wichtigkeit zu damaliger Zeit der heidnischen Religion und christliche, die gegeneinander gekommen sind. So kurz vielleicht, wir können hier nicht jedes Symbol in Auge fassen, zum Beispiel haben wir ausgelassen von dem Knaben, der geboren worden ist, und der sollte die Heiden mit eisernen Stabe weiden, ja? Und es heißt, dass die nächste Generation, die da kommen sollte von erster Gemeinde, ist vorgesehen, dass man die Völker lehrt, die Rechte des Gottes zu halten, zu lernen, wirklich ein richtiges Leben zu führen, mit eiserner Stabe, Stab ist immer mit dem Wort Gottes zu vergleichen. Und das ist eigentlich schlecht geworden, weil die Menschen es nicht annehmen wollten. Nun, so kommen wir jetzt auch zu dem Ergebnis. Das ist wichtig, das Ergebnis anzuschauen. Im Jahr 313 nach Christus, unter Konstantin, ist dem Christentum die Gleichberechtigung mit anderen Religionen anerkannt worden oder zuerkannt worden. Kaiser Theodosius im Jahr 379 erklärte Christentum zu Staatsreligion, wieder einen Schritt weiter gegangen. Und im Jahr 392 wurden heidnische Kult unter Todesstrafe verboten. Das war der Sieg. Und das war das Binden des Satans, des Drachen, das wir in Offenbarung 20 finden. Das war die Bindung, dass das Heidentum ihre Vorstellung, Herstellung verloren hat und es wurde immer weniger, weniger, bis es gedroht wurde mit Strafen, Todesstrafe, dass es nicht weiter sollte werden. Sieg, der Drache wurde gebunden wie mit einer Kette, mit großer Kette des Evangeliums gebunden. Wir kommen vielleicht kurz noch darauf später. Man muss sagen, dass es so nicht blieb. Wir wissen, dass der Abfall gekommen ist. Wenn das Christentum die erste Zeit sehr, sehr eifrig war und Gott dienten, doch mit der Zeit ist es mehr staatlich geworden, wie wir gelesen haben, und auch die Kraft hat sich verloren. Und langsam, langsam haben das die Bischöfe in der Hand genommen, bis es zum Papst kam. Also das ist beschrieben in Kapitel 13, wenn man so liest von Anfang, lesen wir hier die zwei Verse von Anfang. Hier ist eigentlich auch gezeigt, dass der Drache seine Macht verloren hat. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern ihre Namen, ein Name der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Maul wie ein Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft, seinen Thron und große Macht. Weitere Entwicklung. Hier beschrieben. Also wir haben das schon gesehen, ja, das lebende Wesen, und wenn sie aus der Natur auch mit verbunden ist, das bedeutet eine religiös-politische Macht. Und vom Drachen ist es zum Tier gekommen. Wir finden hier, dass es auch die 7 Häupter da sind, die 10 Hörner da sind. Ist nur weitere Entwicklung. Und wir wissen, dass es der Papst dann später die Macht übernommen hat. Das ganze 13. Kapitel zeigt von der Entwicklung, wie das Ganze gelaufen ist. Und ab Vers 11 kommt noch ein Tier. Vielleicht lesen wir Vers 11 noch dazu. Und ich sah einen anderen Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte 12 Hörner, gleich ein Lamm, und redete wie ein Drache. Und übte alle Macht des ersten Tieres vor ihm aus. Also das Hindeutung auf Protestantismus, auf diese Zeit nach Martin Luther, die Entwicklung, wie das Ganze gelaufen ist, dass es in 2 Reiche sich sehr entwickelt hat und vorangegangen ist. Und doch erste Zeit, wie gesagt, die Reformation, die Erweckungen, und dann später ist es mehr und mehr zurückgekommen zu dem. Sie haben sehr viel übernommen von dem ersten Tier, so dass wir weiter von einem Bild lesen, dass dieses Tier ein Bild machte und hieß, es anzubeten. Und dann lesen wir, vielleicht ab Vers 15, Kapitel 13, und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Geist zu geben, so dass das Bild des Tieres auch redete und machte, dass alle, welche das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet werden. Also auch da gab es Verfolgungen, wenn anders jemand gedacht hat, nicht wollte sie unterwürfig werden. Also das Bild, ja, das ist immer Kopie von etwas. Dann merkt man, dass auch dieses folgende Tier übernommen hat, das, was vorher gewesen ist. Und dann Vers 16 lesen wir. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte, sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Hier finden wir das Mahlzeichen, von dem heute so viel diskutiert und Angst eingejagt wird. Das versucht man mit Offenbarung zu verbinden. Aber bitte, wenn man versucht, etwas buchstäblich zu erklären, geht man irre. Es geht nicht. Das ist nur ein Symbol, nicht mehr. Bleiben dabei bei der symbolischen Sprache. Wenn man anfängt, so zu handeln, dann geht man, kann man Geschichten aufbauen, die überhaupt nicht in Einklang sind mit dem Wort Gottes. Hier der nächste Vers. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, es habe denn das Mahlzeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier, wenn von kaufen, ist ja auch ein Symbol auf geistlicher Ebene. Wenn man nur denkt von Jesaja, der in 55. Kapitel ausspricht, alle, die ihr dürstig seid, kommt, kaufet umsonst. Er bietet geistliche Speise, prophezeiisch sprechend von Christus. Ja? Und das ist auch in diesem Bereich so, auf geistlicher Ebene. Wenn Sie das Mahlzeichen nicht haben, dürfen Sie Ihre eigene Ansicht nicht weiter verbreiten. Und so ist es. Das Mahlzeichen. Wie kann man das Mahlzeichen erklären? Ich habe mir so ein Bild gemacht. Fast jeder von uns hat mal Zeugen Jehovas getroffen im Leben. Das dauert nicht lange, nur ein paar Sätze. Und schon weiß man, wer das ist und wo er herkommt. Warum? Wie weiß man das? Man liest es ab. Man merkt das. Man merkt es an den Menschen, was er besitzt, Mahlzeichen. Genauso wie wir gestern von der Handschrift gelesen oder von den Merkmalen gelesen haben, die der Feind setzt, oder auf Gott setzt. So ist das hier, diese Symbolsprache darauf, dass man es ablesen kann. Noch eins vielleicht, damit wir verständlicher werden. Wir kommen zur Offenbarung Kapitel 7. Ich lese hier uns Vers 2. Oder vielleicht einige Verse, ab Vers 2. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen von Aufgang der Sonne her. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und schrie mit großer Stimme zu den vier Engeln, welchen gegeben war, die Erde und das Meer zu beschädigen. Und er sprach, beschädiget die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir versiegelten die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Also hier kommt das Siegel an die Stirnen. Also es heißt, dass man die Versiegelung kriegt durch den Heiligen Geist. Und wenn man mit Menschen, die wahrhaft Gläubige sind, dauert es nicht lange, man kann es ablesen. Wie? Wie kann man es ablesen? Man merkt es. Hier die Erklärung von Malzeichen oder auch das Siegel von dem Geist Gottes. So, jetzt wo wir doch so manches gesehen haben, können wir uns ruhig wenden zu Kapitel 20. Da bleibt nicht viel Aufklärung. Weil das kurz zusammengefasst ist, dann erscheint es uns schwierig zu verstehen, wenn wir jetzt aber gesehen haben, es mit anderen Symbolen zusammen in Kapitel 12, ist es hier ein leichtesten, das wir zurechtbringen. Also hier der Engel. Engel haben wir gesehen, ja? Er ist der Bote. Also ein Symbol von Boten. Es war immer noch so in der Bibel gewesen. Denkt mal, wie ein Engel zu Maria kam. Ich bringe dir die Botschaft von Gott, du wirst dein Kind bekommen. Denkt von Cornelius. Mir ist befohlen worden, dir zu sagen, also hole Simon, mit Zunamen Petrus. Und so finden wir immer wieder, also das Engel, das ist ein Symbol von Boten, auch Boten Gottes, so gesehen, Prediger und alle, die die Wahrheit weiterbringen. Und auch in der Offenbarung, wenn ihr lesen werdet von Engel, ihr werdet finden, dass manches Mal ist der Engel ohne Begleitsymbolen, also nur Überbringer der Offenbarung, und manches Mal werdet ihr Engel finden mit Begleitsymbolen. Nimmt der Engel teil an der Offenbarung. Er ist ein Symbol. Und hier sehen wir, dass er kommt mit Begleitsymbolen. Also nicht einfach selbst, sondern wir lesen das 20. Kapitel. Und ich sah einen Engel von Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Die Erklärung fanden wir im 12. Kapitel. Also das Evangelium band das Heidentum und ja, das heidnische Kultwesen hat aufgehört. Und Märgeterei auch in Europa zumindest. Und weiter, und er ergriff den Drachen, ja, die alte Schlange, welche ist der Teufel, und Satan, und band ihm 1000 Jahre. Hier den Drachen haben wir erklärt bekommen, 1000 Jahre, vielleicht auch, aber nicht buchstäblich bitte nehmen. 1000 Jahre als Symbol. All das, was in der Offenbarung auf genaue Errechnung kommen soll, kommt mit Stunden, mit Tagen, mit Monate. Und hier nur abgerundete Zahl, 1000. Es zeigt eine fast unbeschränkt lange Zeit, ohne Festsetzung des Punktes. Eine unbeschränkt lange Zeit. Wir haben gesehen, dass die ganze Entwicklung von Anfang des Christentums genommen hat und diese 1000 Jahre kann man keineswegs verschieben in die Zukunft. Das ist längst vergangene Zeit. Längst vergangene Zeit ist das und sie dauerte viel mehr als 1000 Jahre bis auf das Kommen von Martin Luther. Da wo die Freiheit gekommen ist, mehr und mehr, ja, und die Andersdenkende wurden nicht verfolgt. Wir kennen, welche Entwicklung das genommen hat, besonders in Frankreich. Und die Freiheit, sie haben da eine getünde Vernunft aufgestellt und sie angebetet, aber nicht den lieben Gott. Und so weiter ging es das Ganze. Ja? Und ja, eben, es führte zu Freidenkerei. Und hier hat sich angefangen, das heidnische Wesen wiederzufinden. Wir kennen von Voltaire, wie heißt er, der Freidenker? Voltaire, ja, richtig. Und so weiter, er wird genannt der Vater des Unglaubens und so weiter. Aber das okkultische Wesen, was heute so verbreitet ist, ist das nicht heidnisch? Wir merken doch, dass der Teufel oder der Drache wieder losgelassen ist und auf eine kurze Zeit, man kann sich vorstellen, es dauert nicht lange, nach Offenbarung 20 dauert es nicht lange, ist das Ende da. Wir lesen die letzte oder leben in der letzten Phase. Das Leben zu gesehen, man weiß nie, wie viel das dauert, 30, 50 Jahre oder weniger. Keiner kann genau sagen, die Zeit. Aber es ist so, ja, dass hier. Und jetzt die 1000 Jahre, die wiederholen sich hier, nur zu zeigen in Vers 4, die Seelen, die enthauptet ist, ihr Schicksal wird hier gezeigt. Nicht, dass sie mit einmal verschwinden und dass die, was jetzt gelitten haben oder enthauptet worden sind für Christus, ja, dass sie keine Hoffnung haben. Hier wird nur gezeigt, diese Zeitperiode leben sie im Himmel und regieren mit Christus. Mehr nicht. Also wenn wir bei den Symbolen bleiben und manches Mal die kleine Aufklärung, hier ist es buchstäblich, weil Seelen kann man auch, wie auch Christus, nicht mit einem Symbol darstellen, wird das buchstäblich gezeigt. Sie regierten in dieser Zeit. Da ist weitergegangen. Und dann kommt es hier zur ersten Auferstehung. Also erste Auferstehung, wir kennen das nicht als Christen. Erste Auferstehung ist, wiedergeboren zu sein. Das ist doch klar, hier ist die Rede. Und in Vers 5 wird gesagt, die anderen Toten aber wurden nicht lebendig. In dieser Zeitperiode war das wahre Evangelium verdeckt. Die Menschen konnten sich nicht bekehren. Und hier ist gesagt, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Ist gemeint, man entgeht das Gericht. Gericht ist gemeint, dass der zweite Tod. Und wenn man Teil hat an der ersten Auferstehung, wiedergeboren ist, dient den lieben Gott, dann entgeht man den zweiten Tod. Soweit hier von dieser Aufklärung. Ich hoffe, es war ein bisschen wenigstens hilfreich und wird uns helfen, wenn wir mal auf diese Fragen stoßen, dass wir wissen, es hat nichts mit der Offenbarung zu tun. Wir haben hier deutlich gesehen, nein, man kann das nicht verbinden. Man geht irre, man unterstützt dadurch vielleicht falsche Theorien, die Gott gar nicht gefällig sind. Möchte Gott uns darin helfen. Amen.